herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Erste Mose 12, die Verse 1 bis 4. Eigentlich eine Zusammenfassung der letzten beiden Predigten. Beide Inhalte der Predigten kommen in diesem Text wieder vor. Einmal so dieses zielorientierte Leben, sich damit zu beschäftigen. Was ist das Ziel meines Lebens? Was passiert vielleicht, wenn ich dieses Ziel verfehle? Vor 14 Tagen haben wir dann von Sünde gesprochen, Zielverfehlung. Und ein anderer Teil, der in diesem Text angesprochen wird, ist die Frage nach den Segnungen Gottes. Wenn Gott zu einem Menschen sagt, ich will dir was Gutes tun, was heißt das dann eigentlich? Und das hat man vor 3 Wochen in der Predigt über einen Epheserbrief, so das erste Kapitel. Was tut Gott uns eigentlich alles Gute in Jesus Christus? Ich lese jetzt den Bericht über Abraham, ganz am Anfang seines Lebens mit Gott. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Eine Geschichte, die wir vielleicht kennen, die auch manche Leute in der heutigen Gesellschaft, in dem heutigen Berufsleben oder auch als Prediger ganz gut nachvollziehen können. Zieh aus in ein neues Land, das ich dir zeigen werde. Ich habe mir überlegt, so, ja, wie oft bin ich jetzt schon umgezogen in meinem Leben? Innerhalb von Lörrach nach Hüttenberg, von Hüttenberg nach Grenzach, von Grenzach hierher jetzt nach Monshausen. Und je nachdem, wie lange ich es hier aushalte mit euch und ihr mit mir oder mit uns als Familie, gibt es vielleicht nochmal 1 oder 2 Umzüge, bis ich in Pension gehe. Und dann kommt die Frage, wo wohne ich dann? Also es ist noch einiges vor uns, vielleicht unbekanntes Land, wo es hingeht. Aber es geht ja nicht hier um das Umziehen und das Kennenlernen von fremden Ländern. Auch wenn es heute vielleicht modern ist, dass viele Leute auswandern, weil andere Länder ihnen attraktiver erscheinen. Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland. Das sind so die Top-Favoriten, wo man anscheinend als Deutscher momentan gerne hinzieht, weil es dort besser sein soll. Es geht nicht ums Umziehen, um das Kennenlernen neuer Länder, sondern es geht hier um das Thema Glauben. Glauben. Und zwar Glaube als Schöpfung. Dass Glaube in Menschen geweckt werden muss, weil Gott spricht. Und in dem, was Abraham hier erlebt und in 3, 4 Versen zusammengefasst wird, was aber viele Jahre seines Lebens umfasst, da mit diesem Bericht soll erzählt werden, was Gott in so einem Menschenleben bewirkt und was ein einzelnes Leben, dass gehorsam gelebt wird, für Auswirkungen hat für ein auserwähltes Volk, sogar für die ganze Menschheit. Es soll den Gläubigen auch bewusst gemacht werden, dass aus der persönlichen Geschichte das, was ich lebe und was ich mit Gott erlebe, Heilsgeschichte werden kann, wo ich und andere Menschen Heil erfahren und vielleicht sogar Heil werden. Gläubige, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, leben in diesem Horizont. Sie schreiben nicht nur eine eigene Geschichte, sondern sie schreiben Heilsgeschichte. Geschichte zum Heil. Für mich ganz persönlich und für andere durch mich. In diesem Horizont leben wir als Christen. Es geht um das Heil für mich und um das Heil durch mich, das anderen gebracht wird. Und so wird Abraham berufen, zuerst in Ur und dann später in Haran, dass er einen Weg macht mit 1200, 1400 Kilometern ungefähr, bis er an das Ziel kommt, das Gott ihm zeigen will. Was Abraham gemacht hat in Ur und in Haran, wissen wir nicht. So sein Leben dort ist unbekannt, aber eines könnte vielleicht für sein Leben stimmen. Er war mittendrin. Er war mittendrin dort, wo sich das Leben abgespielt hat. Ur und Haran waren damals so die Metropolen der damaligen Zeit, so wie vielleicht heutzutage Berlin oder München, da wo das Leben pulsiert. Wo man so das Lebensfeeling erleben kann, wie es ist, frei zu sein und dann abends auszugehen und das Leben zu genießen. Mit anderen Leuten, die vielleicht genauso gestrickt sind, genau die gleichen Interessen haben, einfach unterwegs zu sein. Mittendrin war Abraham in diesem Leben, in dem kulturellen Leben, was so um ihn herum gelebt wurde, wie gelebt wurde. Er war mittendrin im religiösen Leben, wo es die Götzen ihre Hauptstützpunkte hatten, wo man Götzen gedient hat, Götzen verehrt hat, wo Götzen das Sagen hatten. Er war einer unter vielen. Einer unter vielen. Ob er einsam war, weiß ich nicht. Ob er dieses Gefühl schon auch damals gekannt hat, man kann in einer Großstadt leben und ist doch alleine. Keiner da, der an einem Interesse hat, der einen wahrnimmt. Vielleicht war es auch damals schon so, man hat einfach für sich gelebt. Einer unter vielen. Vielleicht hat er sich auch die Frage gestellt, was ist denn das Besondere eigentlich an meinem Leben? Was unterscheidet mein Leben von dem Leben der anderen? Gibt es da ein besonderes Merkmal? Gibt es da etwas Besonderes, wo ich vielleicht den anderen sagen könnte, hey, es wäre gut, ihr würdet so leben wie ich? Nehmt mich als Vorbild, orientiert euch an mir. Macht's mir nach. Mittendrin, wo das Leben sich abspielt. Und dann wird es ganz lapidar mit ein, zwei Wörtern geschrieben und Gott sprach zu ihm. Der Herr sprach zu ihm. Das ist ein Text, wo man drüber hinwegliest. Der Herr sprach zu ihm. Ja, welcher Herr? Welcher Herr? Auf wessen Stimme hört denn Abraham eigentlich? Wenn hier von dem Herrn die Rede ist, dann meint der Schreiber, der Berichterstatter, Bundesgott. Der Bundesgott, der Gott, der Geschichte schreibt, hat zu Abraham gesprochen. Und ich finde, dieses Bild finde ich herrlich. Gott als Romanschreiber. Ich habe früher immer so gefragt, Mensch, eigentlich ist es unverschämt, dass man für manche Bücher zig Euro hingelegt werden, 30, 40 Euro für ein Buch. Was bedeutet das denn schon, hier da hinzusetzen und einfach runterzuschreiben, was da so einem in den Kopf kommt und macht daraus eine Geschichte? Ist doch einfach. Und dann so viel Geld dafür verlangen. Bis ich dann plötzlich dann auch schreiben musste und gemerkt habe, es ist gar nicht so einfach zu schreiben. Dass da alles zusammenpasst. Und Gott schreibt Geschichte. Gott schreibt Geschichte und zwar persönliche Lebensgeschichten. Persönliche Lebensgeschichten. Biografien. Gott schreibt über das Leben und Gott schreibt darüber, wie Menschen leben können. Gott schreibt darüber, wie er sich das Leben vorstellt. Und zwar nicht als Theorie, wie es vielleicht Philosophen machen würden, sondern er schreibt es mitten in das Leben hinein mit Personen, mit Menschen. Da schreibt Gott Lebensgeschichte. Und dann ist die persönliche Lebensgeschichte nicht so ein abgeschlossener Einzelroman. Und die werden dann alle so nebeneinander gestellt und stehen dann irgendwo in einem Bücherregal, sondern Gott schreibt Geschichte mit den Einzelnen und jeder ist eine Romanfigur, sage ich jetzt mal, in einer größeren Geschichte. Wo dann der mal erwähnt wird im Kapitel 13, da wird er dann erklärt und beschrieben, da werden Entscheidungen getroffen mit Konsequenzen und dann geht's in Kapitel 18 mit dieser Person wieder weiter. Und zwischendrin hat Gott vielleicht mit anderen Leuten was geschrieben und dann kommt die Verknüpfung. Ich bin ja, hab's ja schon ab und zu mal mich so geoutet, bekennender Westernleser. Und dann gibt's so die Einzelheftchen mit 64 Seiten, die sind abgeschlossen für sich, die kann man lesen und wegschmeißen. Dann gibt's so Fortsetzungsgeschichten, da kommt der gleiche immer wieder vor, dann jede Woche ein neues Heft mit einer neuen Geschichte. Und dann gibt's die Sammelbände, da sind dann 5 Geschichten drin, die haben aber auch nichts miteinander zu tun, kann man jeden für sich lesen und total unabhängig. Und Gott schreibt Geschichte, wo alles miteinander zu tun hat. Wo es ineinander greift, wie so Zahnräder, wie in einer großen Geschichte, der rote Faden. Und wenn jemand von euch mal so etwas lesen möchte, dann empfehle ich euch ein Buch von John Eldridge, das heißt Im falschen Film. Das ist ein kleines Büchlein mit ein paar Seiten, wenn ihr es mal lesen wollt, besorgt es euch irgendwo, lest. Da geht es genau um dieses Thema. Gott schreibt mit uns Geschichte, wie in einem Film. Und dann schreibt Gott Heilsgeschichte. Nicht nur die persönliche Geschichte mit jedem Einzelnen von uns, sondern Gott schreibt Heilsgeschichte. Wie kommt er mit dem Menschen an sein Ziel? Wie kann Gott dem Menschen Gutes tun? Wie kann der Mensch offen sein, um das Gute, das Gott ihm geben will, zu empfangen? Und wie kann Gott Menschen benutzen, das Gute auch an andere weiterzugeben? Das ist Heilsgeschichte. Und diese Geschichte möchte Gott mit Abraham schreiben. Und dazu benutzt er Gott. Und Gott macht es mit dieser Geschichte von Abraham deutlich, was für Auswirkungen und Konsequenzen es haben kann und hat, wenn sich ein Mensch Gott zur Verfügung stellt und bereit ist, seine persönliche Geschichte mit Gott zu leben. Der Herr sprach. Und ich habe mich gefragt beim Vorbereiten auch, ja, was ist jetzt eigentlich verwunderlicher? Ist es verwunderlicher, dass Gott spricht? Wenn wir so in der Bibel immer wieder nachlesen, ja, in der Schöpfung schon ganz am Anfang, Gott sprach und es ward. Oder Johannes schreibt in seinem Evangelium, am Anfang war das Wort. Wir haben keinen sprachlosen Gott, sondern einen Gott, der sich mitteilen will und der in sein Wort auch Macht hineinlegt. Oder ein Paulus schreibt, der Glaube kommt aus der Predigt. Also muss das, was Gott betrifft und was Gott mitteilen will, muss verkündigt werden, es muss gehört werden. Und Gott spricht, und das heißt als Konsequenz, es ändert sich nur etwas in meinem Leben, in unserem Leben, weil Gott spricht. Nicht, weil wir als Menschen es wollen. Gott hat ein schöpferisches Wort und dieses Wort verändert. Dieses Wort verändert Menschen. Dieses Wort verändert Situationen und Umstände. Das Wort Gottes, in dem Macht, Dynamit steckt, aber nicht, weil wir es wollen. Es ist verwunderlich, dass Gott spricht. In der vergangenen Bibelstunde in Bad Neuenahr hat dann jemand gefragt, ja, spricht Gott? Kann man Gott hören? Und das wäre sicherlich mal ein Thema auch für so ein Seminar, wie Gott redet. Redet er akustisch? Hört man so eine Stimme? Fühlt man sich angesprochen durch das Wort Gottes? Dass einem heiß den Buckel runterläuft, man weiß, jetzt bin ich gemeint. Oder in einer Predigt. Oder man hat plötzlich Gedanken, mit denen man sich vorher gar nicht beschäftigt hat und sich fragt, wo kommen die jetzt eigentlich her? Gott spricht. Aber was ist verwunderlicher, dass Gott spricht oder dass Abraham diese Stimme wahrnimmt und ernst nimmt? Was ist verwunderlicher, dass Gott spricht oder dass Abraham diese Stimme wahrnimmt und ernst nimmt? Im Neuen Testament ermahnt Jesus seine Jünger und seine Zuhörer immer wieder und sagt, wer Ohren hat, der höre. Es ist also anscheinend gar nicht so einfach, Gott zu hören, wahrzunehmen und vor allen Dingen auch ernst zu nehmen. Aber stellen wir uns Abraham vor, hier in dieser Metropole in Ur und in Haran, und er weiß plötzlich, da ist ein Gott, der etwas von mir will. Woher kennt er Gott? Wie hat er diese Stimme erkannt? Aber eines ist klar. Er wusste, das ist das Reden Gottes. Alles andere ist anscheinend für den Berichterstatter zweitrangig. Woher er es wusste und wie er es erkannt hat und wie das passiert ist, ist zweitrangig. Wichtig ist die Tatsache, dass er es gehört hat und dass er jetzt die Verantwortung für sein Leben übernimmt und sagt, wenn Gott zu mir redet, dann will ich es auch tun und gehorsam sein. Dann sind für mich die Worte Gottes nicht Schall und Rauch, nicht manchmal auch nur ein Angebot oder eine Anfrage oder ein Gespräch, ein Meinungsaustausch, wo man gegenseitig argumentiert, sondern wenn Gott zu mir spricht, dann nehme ich das auch ernst und tue es, weil ich weiß, darauf liegt Segen. Auch wenn ich manches nicht verstehe, auch wenn ich nicht weiß, wo es hingeht. Ich bin ehrlich. Ich tue mich schwer, umzuziehen, weg von daheim. Ich habe Angst vor der Fremde. Also bis ich mal im Ausland irgendwo Urlaub mache, da wird noch ein paar Jahre vergehen. Weil da habe ich Angst, da versteht mich keiner, ich verstehe die nicht, die vergiften mich. Da könnte was passieren, ich kann mich nicht verständigen, gar nichts. Ja, ich war früher stolz in der Schule auf mein Französisch, in der AG. Wir haben an der französischen Grenze gelebt. Dann sind wir einmal zum Teamkreis rübergefahren nach Frankreich, wollten eine Radtour machen, dann war ich im Supermarkt einkaufen und wollte die Wurst bestellen, Salami oder irgend sowas, weiß nicht mehr. Und habe das mit meinem richtigen Schulfranzösisch der Frau an der Theke da erklärt. Dann guckt die mich an, mit so Fragezeichen in den Augen. Na ja, okay, ich lasse es bleiben und habe halt dann die internationale Sprache, das da. Und seitdem sage ich, Ausland ist für mich Horror. Ja? Und jetzt weiß ein Abraham hier, Gott spricht zu mir und sagt, marschier mal los, nimm deine ganze Verwandtschaft mit und lauf. Irgendwann sage ich mal, du bist da. Ich möchte gern wissen, wie Markus Drosse und so weiter reagieren würde beim Männerwandern, wenn ich sage, wir laufen jetzt einfach mal drauf los. Ohne Zielvorgabe. Ob die dann fragen würden, weißt du überhaupt, wo es hingeht? Der Herr sprach. Und was sprach jetzt Gott? Nur mein Gedanke zurück. Abraham übernimmt die Verantwortung für sein Leben. Er sagt, okay, ich habe Gottes Stimme gehört, erkannt, ich will gehorsam sein. Und wenn wir das verstehen, was Abraham da durchgemacht hat und erlebt hat, dann verstehen wir vielleicht auch, was Leben heißt. Leben, unser Leben, ist eigentlich nur die Antwort auf Gottes schöpferisches und erneuerndes Wort. Unser Leben, unser Lebensziel, unser Lebensstil, unser Lebensinhalt kann eigentlich nur Antwort sein auf das, was Gott uns zugesprochen hat. Mit dem, wie wir leben und was wir leben, reagieren wir auf das, was Gott spricht. Das hat Abraham durchgemacht und erlebt. Und vielleicht wäre das auch ein Ansatz für uns, das zu begreifen. Was wir leben, wie wir leben, ist nur Antwort auf das, was Gott uns zugesprochen hat. Und Gott sprach. Im Text lesen geht es um Befehle und Verheißungen. Den Zusammenhang vielleicht auch zwischen Gehorsam und Lohn. Wäre Abraham nicht losmarschiert, hätte er vielleicht ein ruhiges Leben gehabt.
Aber ob am Ende seines Lebens ein positives Fazit gezogen hätte, weiß man nicht. Gott spricht. Und Gott redet zuerst über seine Absichten. Was er vorhat. Gott möchte Abraham segnen. Gott möchte Abraham Gutes tun. Und daraus ergibt sich dann die Konsequenz, Abraham, geh, mach dich auf. Zuerst erklärt Gott, was er vorhat. Und das war das, was wir vor 14 Tagen hatten mit dem Thema Sünde. Zu erkennen, was ist eigentlich Gottes Absicht. Nicht diese Negativformulierung, mache nicht, tue nicht. Sondern was möchte Gott uns eigentlich Gutes tun? Und daraus ergibt sich die Konsequenz unseres Haltens. Gott redet zuerst über seine Absichten, was hat er vor, was möchte er erreichen. Und dann kann es manchmal passieren, dass unsere eigene Lebenssituation, da wo wir stehen, so wie wir leben, der Absicht Gottes im Wege steht. Neutestamentlich würde Jesus sagen, verloren. Nicht da, wo wir sein sollten. Jetzt erklärt Gott seine Absichten, was er vorhat. Da musste sich Abraham, und das müssen wir uns heute genauso fragen, ja, bedeuten mir die Absichten Gottes eigentlich etwas? Ist mir das, was Gott vorhat, was Gott mit mir, meinem Leben und mit dem Leben der anderen erreichen möchte, ist mir das wichtig, bedeutet mir das was oder kommt es ganz weit hinten unter ferner Liefen? Ah ja, Gott kann ja viel reden, Gott kann ja viel vorhaben, wenn der Tag lang ist, aber es geht bei mir irgendwo unter, wie andere Informationen, die ich Tag für Tag höre, in den Nachrichten, im Radio und so weiter, geht das an mir vorbei. Ich nehme es auf und ich hake es ab. Und dann kommt so der erste Befehl, geh aus. Trennung heißt das. Und wenn man sich trennt, dann muss man sich die Frage stellen, ja, was gebe ich denn eigentlich auf? Was habe ich aufgegeben, als ich jetzt von Grenzau oder von Lörrach weggezogen bin? Waren das meine Schulfreunde? Von denen habe ich seit 30 Jahren nichts mehr gehört. Wir haben es nicht mal geschafft, ein Klassentreffen zu machen. Die sind zerstreut in alle Winde in Deutschland, überall. Was gebe ich auf, wenn ich mich trenne, wenn ich Gott gehorsam bin und was Neues anfange? Und für den Orientalen damals hieß das, geh aufs Ganze, wenn du dich trennst. Verlass dein Vaterhaus, deine wirtschaftliche, deine religiöse, deine soziale Gemeinschaft. Alles das, was dir Sicherheit gegeben hat, verlass das. Wag es mit diesem Gott. Verlass diese Sicherheiten, auf die du dein Leben gebaut hast. Verlass deine Sippe, deine Bodenständigkeit, deine Geschlechterfolge, deine Zukunftsplanung, deine Zukunftsperspektive, du musst dir ein neues Fundament suchen. Verlass dein Vaterland, deine Heimat, deine Muttersprache, dort, wo dich keiner versteht, und lern eine neue Sprache. Lerne dich neu zu äußern, zu kommunizieren, deinen Willen kundzutun und andere zu verstehen. Du musst neu lernen. War für mich als Alemanne früher unvorstellbar und eine Herausforderung. Ich konnte bis 18 kein Hochdeutsch. Und dann nach Bayern. Und da sich dann zu verständigen und die Bayern zu verstehen. Und dann nach Hessen. Die Hessen zu verstehen und dass die mich verstehen. Und jetzt sagt Gott vielleicht zu uns als Christen, sagt, trenn dich von deinem alten Leben, deinen alten Lebensvorstellungen. Ich führe dich in ein neues Land, nämlich in das Reich Gottes hinein. In eine Gemeinde. Dort sollst du Gemeinschaft erleben. Dort sollst du ein neues Fundament finden. Und dort sollst du neu lernen, eine andere Sprache, nämlich die Sprache Gottes. Trenn dich. Wo gehe ich hin? Was ist das Ziel dieses Weges, wenn ich mit Gott unterwegs bin? Und dann kommt die Verheißung. Erst der Befehl, geh aus, und dann die Verheißung. Du wirst ein großes Volk werden. Ist doch gegen die Vereinsamung. Zuerst sagt Gott, verlass dein Vaterhaus. Mach dich alleine auf den Weg und dann führe ich dich und als Verheißung wirst du ein großes Volk. Nichts von wegen, ich bin einsam und alleine, sondern ich kriege eine neue Familie, wenn ich dazugehöre. Ich will dich segnen und segnen heißt hier, Gott meint es gut, Gott macht es gut, Gott urteilt gut. Wenn Gott einem Menschen den Segen zuspricht und der Mensch das erlebt, dann erlebt er Heilsgeschichte. Was hat Gott für mich getan? Auch nachher beim Abendmahl erleben wir Heilsgeschichte, angefangen von Abraham. Da ging die Heilsgeschichte Gottes los über die Gründung eines Volkes, aus der später Jesus kam, in dem Volk Jesus gekreuzigt wurde, wo er starb für unsere Schuld, damit wir mit Gott leben können. Wir erleben dort Heilsgeschichte. Das, was mit Abraham losging, das erleben wir und das nehmen wir in Empfang. Gott meint es gut, Gott macht es gut, Gott urteilt gut, das heißt Segnungen empfangen. Was hat Gott mir eigentlich alles geschenkt, weil ich mit ihm unterwegs bin? Und eine Verheißung, die Abraham noch bekommt, ist, du bekommst einen großen Namen. Du wirst eine Bedeutung haben, die über das Einzelleben hinausgeht. Du hast einen Einfluss, der lange bleibt. Wo sich auch die nachkommenden Generationen noch drüber unterhalten werden und staunen werden. Was fing mit diesem Abraham an? Und was kann daraus noch werden? Und ich denke, es gibt doch auch für uns nichts Schöneres, wenn wir das vielleicht wissen, dass in vielen Jahren über uns noch geredet wird. Hoffentlich nicht negativ, sondern positiv. Was fing mit den Leuten in der Krishona in Monshausen an? Was fing Gott mit dem Einzelnen an? Und was hat seine Auswirkungen bis heute? Und wo kann das noch hinführen, was Gott da angefangen hat? Und der zweite Befehl, den Abraham bekommt, ist, sei ein Segen. Sei ein Segen. Und das ist ein Unterschied. Da steht nicht, du wirst ein Segen sein, sondern du sollst. Du sollst ein Segen sein. Nur weil man mit Gott lebt, ist das kein Automatismus, dass man automatisch das Gute weitergibt und andere es genießen, in unserer Gesellschaft zu leben, in unserer Gemeinschaft zu leben, in unserer Gemeinde mit dabei zu sein oder die Nähe und die Gemeinschaft zu den Christen suchen. Das ist kein Automatismus, nur weil wir uns auf die Fahne schreiben, ich bin Christ, die Leute sagen, super, mit dir will ich zu tun haben. Sondern du sollst ein Segen sein. Mach dir mal Gedanken darüber, wie dann das aussehen kann, dass du das, was du empfängst als gute Taten Gottes, wie du das an die anderen weitergeben kannst. Nicht nur empfangen, sondern auch weitergeben. Die anderen sollen auch in den Genuss der Segnungen Gottes kommen. Und das heißt auch wieder, sich mit den Absichten Gottes zu beschäftigen. Was hat denn Gott eigentlich was vor? Welches Ziel möchte Gott erreichen und sich dann bewusst zu sein, ich bin nur ein Werkzeug. Abraham war ein Werkzeug Gottes in der Heilsgeschichte, in dem, was Gott mit den Menschen vorhatte. Sei ein Segen. Sich damit auseinandersetzen, was hat Gott vor? Da geht es nicht darum, was ist menschlich, was ist machbar, was steht in meinen Möglichkeiten, sondern damit zu rechnen, was kann denn eigentlich Gott? Und das erfordert ein Umdenken, einen Blickwechsel. Weg von dem, was ich kann, weg von mir selber als dem Empfänger, mal den Blick zu wechseln zum Wohl der anderen. Zum Wohl der anderen. Und ich bin für andere da. Und Abraham musste das in seiner eigenen Geschichte dann später lernen, als er immer an sich gedacht hat und sein eigenes Wohl in den Vordergrund gestellt hat, ging es schlecht aus. Gab's Probleme, gab's Ärger, gab's Feindschaften, gab's Enttäuschung, gab's Verletzungen. Und da, wo er sich Gott zur Verfügung gestellt hat, da konnte er Gutes empfangen und Gutes weitergeben. Sei ein Segen. Und dann erlebst du, dass Aufbruch Hingabe bedeutet. Abraham hat sich hingegeben, ist aufgebrochen und sagt, okay Gott, wenn du es sagst, wenn du die Führung in meinem Leben übernimmst, auch wenn ich das Ziel noch nicht ganz klar kenne, aber ich bin mit dir unterwegs und ich weiß, du bringst mich ans Ziel und dieses Ziel wird gut sein. Ich bin gespannt, wie es dabei rauskommt. Aber ich vertraue dir. Und Glauben heißt Vertrauen. Das ist eine der Bedeutungen von Glauben, Vertrauen, sich diesem Gott hinzugeben, sagen, auf dein Wort hin will ich es tun. bin auch kein so mutiger Typ, der so gerne dann alles aufgibt und loslässt. Aber ich wünsche uns allen, dass wir diesen Mut haben, wenn Gott spricht, es auch zu wagen. Amen.